Und ich würde die junge Frau Lea Weigand jetzt ganz selbst zu Wort kommen lassen. Ich hoffe, das mit der Technik haut hin. Ich habe ein kleines YouTube-Video von ihr mitgebracht, übrigens mit ihrer freundlichen Erlaubnis. Sie lässt grüßen. In diesem Poetry Slam, also das ist so eine Art Gedicht, trägt sie den Text selber vor und der Titel lautet Kirchenträume. Und ich setze in dem Text einfach Kirche und Gemeinde gleich.
Nennt uns Kinder. Nennt uns naivitätsbeglückt, nennt uns schön bemalt und Utopie verstrahlt, nennt uns radikal extrem als Störglied im System, nennt uns hoffnungslose Optimisten, nennt uns bessere Weltstatisten, nennt uns altmodische Hänger und verstaubte Kirchensänger, nennt uns Realitätsversäumer, nennt uns ewige Tagträumer, denn ja, wir haben einen Traum. Wir träumen von einer Kirche, doch weniger von dem Gemäuer an sich, sondern vielmehr so inhaltlich. Eine Kirche, in der Jesus Christus im Zentrum steht und unser Tun sich um sein Werk dreht. Und er entfacht eine Leidenschaft, die ansteckend brennt. Nicht wie eine Teeflamme, halb zu sehen unter der Teekanne, mehr wie ein Buschfeuer. Unaufhaltsam groß, hell und grenzenlos. Eine Kirche, die voll Kreativität, die vom Erfinder in jeden gelegt, alle Vorstellungsgrenzen beiseite fegt. Wir träumen von Menschen, die sich schmetterlingsgleich so formen- und farbenreich entfalten dürfen, deren Potenzial potenziert wird, weil ihr vergrabener Schatz endlich aufgespürt wird. Ja, Menschen mit bunten Facetten, die sich nach den bunten Facetten ihres Gottes ausstrecken. Wir träumen von einer Kirche ganz türlos und barrierefrei, auf dass sie tatsächlich für jeden offen sei. Und mit jedem meine ich auch die, die ich komisch finde, weil sie mir zu grell, zu speziell, zu anders sind. Eine Kirche mit Ohren zum Zuhören und Augen zum Hinschauen, Beinen zum Hingehen, doch ohne Füße zum Abhauen, mit Händen zum Machen und einer Hüfte zum Bücken, mit Mündern zum Lachen und einer Brust zum Drücken, mit Lippen zum Sagen und Zungen zum Schweigen, Armen zum Tragen, doch ohne Finger zum Zeigen, eine Kirche, die raus und rangeht und Veränderer wird, die Teil der Lösung ist und zum Wandel führt. Mit großen Taschen voll der Großzügigkeit und mit baren Herzen voll Barmherzigkeit. Ja, eine Kirche, die verschwenderisch groß schenkt und auch eine Kirche, die unverschämt groß denkt. Menschen mit verrückten Träumen und verrückten Taten, die es nicht versäumen, ganz groß zu erwarten, die es nicht versäumen, auf das Unsichtbare zu hoffen und nach dem Unvorstellbaren zu streben, die es nicht versäumen, noch Wunder zu erleben. Kirche, die in unserer Zeit lebt und Grenzen aufbricht. Kirche, die man versteht, weil sie unsere Sprache spricht. Wir träumen von einer Familie, in der jeder anders und doch alle eins. In der jeder er selbst und doch alle seins, deren Glieder einander durch und ertragen und dir Bestes geben, weil sie das Beste haben. Durch das Feuer in ihnen kann Liebe überschäumen. Manche sagen, sie spinnen, manche sagen, sie träumen. Manche kehren ihnen den Rücken zu, denn sie stoßen sich daran. Andere kehren ein und schließen sich an. Ein Traum wie ein Ziel, nach dem man täglich strebt. Ein Traum ist nicht viel, bis dass er wirklich lebt.
Schön, ich möchte gerne einen Vers lesen aus dem Johannesevangelium, ganz bekannt, und den möchte ich gerne über diesen Abend stellen. Zwei Verse, genau genommen.
Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch einander lieb haben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Geliebter Herr, ich danke dir von Herzen für dieses lebendige Wort, das Kraft entfaltet, verändernde Kraft. Und ich bete, dass du uns dein Wort lieb machst. Ich bete, dass du uns vor allem wachsen lässt in der Liebe zu dir, dass wir staunen über dich, über den, wie du bist, und dass wir deine verändernde Kraft in unserem Leben erleben. Und ich bete, dass du das uns lieb machst, was du liebst. Auch und ganz speziell deine Braut, die Gemeinde. Lass uns darin wachsen, das zu lieben, was du liebst. Und jetzt bitte ich dich, dass du diesen Abend so segnest, dass wir eine spezielle Begegnung haben mit dir und dass wir berührt, verändert, herausgefordert, ermutigt werden von dir. Du siehst, was jeder Einzelne braucht, und wir öffnen uns für dich und ehren dich durch Neugier, Wissbegier, Offenheit für dich. Amen. In den ersten Seiten der Bibel wird die Schöpfungsgeschichte beschrieben. Und da wird es beschrieben, wie das so vor sich ging, wie Gott die Erde geschaffen hat. Und alles war immer sehr, sehr gut. Es war richtig gut. Die Sterne, gut. Die Sonne, gut. Trennung von Land und Meer, also Land und Wasser, gut. Tag und Nacht, gut. Tiere, gut. Fische, gut. Alles war gut. Immer wurde alles gut genannt. Nur eine Sache war nicht gut. Der Mann war nicht gut. Hat er den Mann geschaffen und zum ersten Mal kommt so das nicht gut. Gar nicht. Oh, ich sehe bestätigendes Nicken bei manchen Frauen hier. Aber ich muss euch enttäuschen, es geht ja gar nicht so sehr um die Charaktereigenschaften des Mannes. Der soll mal zu Potte kommen und nicht so lethargisch immer nur rumsitzen. Der soll mal Entscheidungen treffen und mal aktiv werden. Nein, es geht nicht um die Charaktereigenschaften des Mannes, sondern es geht darum, nicht gut, gar nicht gut, dass er alleine ist. Er braucht jemand bei sich. Er braucht die Gefährten, eine Gefährtin, die zu ihm passt, wie so ein Puzzlestück, das ihn ergänzt, das bei ihm ist, das mit ihm durchs Leben geht. Und das ist deswegen erstaunlich, finde ich, weil das in einer Phase gesprochen ist, wo noch keine Schuld, noch keine Sünde irgendwie das Verhältnis zwischen Gott und Mensch getrübt hätte. Da war noch kein Misstrauen zwischen Gott und Mensch da, sondern Gott war komplett da, er war nah, er war da für die Menschen und Adam konnte sich an ihm freuen und es ist alles da. Und dennoch in diesem Zustand von Sündlosigkeit sagt Gott nicht gut, dass der Mensch allein ist. Das heißt, Gott hat den Menschen geschaffen offensichtlich mit einem Vakuum in sich selber, das nicht mal Gott selber füllen will, sondern das nur durch gesunde, intakte, hilfreiche, liebevolle Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen gefüllt wird. Gott sagt, es ist nicht gut, obwohl Gott da ist und die Beziehung zu ihm noch nicht getrübt ist. Weil der Mensch auf intakte, gute, zwischenmenschliche Beziehungen angelegt ist. Und ohne das ist es nicht gut. Hat man mal getestet, ich glaube die Harvard-Universität hat das mal getestet, dass sie 7000 Menschen begleitet hat in einem Forschungsprojekt und hat sie über 9 Jahre lang begleitet und hat so unterschiedliche Sterbeursachen dabei untersucht. Und da hat sie festgestellt, dass Menschen, denen so intakte, liebevolle Beziehungen fehlen, eine 3-mal höhere Sterbewahrscheinlichkeit haben als Menschen, die in solchen intakten, liebevollen Beziehungsnetzwerken leben. Also die sterben deutlich schneller. Und das Erstaunliche ist, die Sterbewahrscheinlichkeit verbunden mit fehlenden, intakten Beziehungen ist deutlich höher als die Sterbewahrscheinlichkeit und ein ungesunder Lebensstil. Also, dass du körperlich so ungesund dich ernährst und so. Also, ich sag's mit anderen Worten, damit ihr es versteht. Es ist gesünder für dich, mit guten Freunden zu rauchen, Bier zu trinken und Chips zu essen, als alleine Gemüse zu essen. Also, so kann man es vielleicht auf den Punkt bringen, so. Wir sind angelegt darauf, wir brauchen intakte, liebevolle Beziehungen. Ohne das gehen wir ein. Kleine Kinder sterben, wenn sie nicht diese Zuwendung erleben. Ohne das gehen wir ein. Wir brauchen, wir sind darauf von Gott her angelegt. Und die Frage ist, wie kriegen wir das hin, wenn da so viel Egozentrik da ist, die das alles zerstört jetzt? Und da so viel Misstrauen da ist und wir es irgendwie nicht gebacken kriegen, miteinander klarzukommen, wo wir doch das brauchen, so tief brauchen. Wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir dieses Vakuum von Gott in uns hineingelegt? Gefüllt. Nur ein System gibt es. System ist das total falsche Wort, aber mir fällt kein besseres ein gerade. Nur ein System, ein Ort, eine Person gibt es, wo das total gelebt wird. Wo Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, diese 3 Personen in einem, in total hingegebener Liebe zueinander leben und wo das total ungetrübt ist. Das gibt es nur dort. dass sich so verschenkende, gegenseitig verschenkende Liebe real geworden ist. Und das ist nur in Gott selber möglich. Man kann das schön nachweisen in der Bibel, wie alle diese Haltung haben. Da könnte ich jetzt ein paar Bibelstellen dazu lesen, wie der Vater auf den Sohn verweist. Der Sohn verweist auf den Geist. Der Geist verweist auf den Vater. So verweist jeder im Dreieck auf den anderen. Will auf den anderen hinweisen, den anderen groß werden lassen. Ihn sollt ihr hören. Schaut ihn an. So verweist Gott selber in seiner Dreieinigkeit auf jeweils immer die andere Person und macht sie so groß. Und lebt so eine sich verschenkende Liebe in Perfektion. Das gibt's nur in Gott selber. Und weil das so genügsam für Gott ist und so befriedigend für Gott, sagt er dennoch, ich will das nicht für uns behalten. Ich will nicht, dass das nur bei uns, dass nur wir drei das unter uns leben. Das drängt danach, das drängt richtig danach, dass da noch maximal viele mit reinkommen und die so pur sich verschenkende Liebe, die unser Glück ist, dass das noch viele, viele andere erleben. Und das ist, ich finde das vielleicht das größte Wunder überhaupt, wenn das der Plan ist, wie es Jesus im hohenpriesterlichen Gebet betet, im Johannes 17, dass er genau diesen Wunsch so stark auf dem Herzen trägt, dass es nicht bleibt in dieser Dreieinigkeit. Er betet da so kurz vor seinem Tod, wo er nochmal alles reinlegt und wo, wenn man das so spürt, da ist so eine Emotionalität da. Er weiß, das sind es jetzt die letzten Stunden vor seinem Tod. Und immer wenn jemand gehen muss, dann wird alles nochmal mega, mega wichtig. Dann wird alles nochmal so viel wichtiger und bedeutsamer. Und genau diese Situation haben wir jetzt, wenn Jesus kurz vor seinem Tod das betet und er nochmal das Wichtigste auf den Punkt bringt und sagt, ich bete nicht nur für sie, ich bete, sondern für alle, die durch ihr Wort zum Glauben an mich kommen, für dich und für mich, betet Jesus da kurz vor seinem Tod. Und er hat, wenn er an dich, für dich betet, kurz vor seinem Tod, wenn alles wichtig ist, dann hat er einfach diesen einen einzigen Wunsch. Voller Leidenschaft betet er das. Sie alle, du und ich, sie sollen alle untrennbar eins sein. So wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Dann können auch sie mit uns verbunden sein. Dann kann auch diese Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Wieder wie in dem Vers, den ich am Anfang gelesen habe, hat das so starke Auswirkungen auf die Außenwirkung, wenn das gelebt wird. Aber dieses Wunder schlechthin ist ja nicht in Worte zu fassen. Die meisten von euch sind so fromm sozialisiert, dass sie diesen Text schon oft, wahrscheinlich schon oft und oft gehört haben. Ich wünsche mir sehr, dass wir uns dann neu davon einstecken lassen, was das bedeutet. Was ist das dann für ein Wunder, dass Gott die pure Hingabe unter sich lebt? Und sagt, wir sind nicht genügsam in dem, dass wir es nur für uns behalten. Wir wünschen uns, dass maximal viele diese sich verschenkende Liebe in uns genauso auch erleben. Dass sie dann Teil davon, dass sie wie so in der Zentrifugalkraft so reingezogen werden in diese Liebe, die sich aneinander verschenkt. Ich wünsche mir, dass ihr Teil davon seid. Und das ist die Sehnsucht, die er für dich hat. Ich wünsche mir, dass diese befriedigende Liebe, die wir unter uns haben, dass du die auch erlebst und dass du Teil von dieser sich verschenkenden Liebe wirst. Ich wünsche mir, sei bitte Teil davon. Das ist der Himmel auf Erden. Komm da bitte, 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 komm da mit rein und erlebe, was das bedeutet, wie der Vater mich liebt und wie ich davon elektrisiert bin und total aufgehoben bin und verwurzelt bin und ich weiß, ich bin zutiefst geliebt von meinem Vater. Ich wünsche mir, dass du das genauso erlebst, ganz, ganz genauso. Und ich wünsche mir, dass du genauso erlebst, wie ich meinen Vater liebe, dass du genauso angesteckt wirst, in dem gleichen Ausmaß, wie ich meinen Vater liebe, dass du auch meinen Vater genauso liebst. Komm rein in diesen Kreis von sich verschenkenden Liebe. Ich wünsche mir das als allergrößten Wunsch für dein Leben. Und dafür bin ich bereit, alles zu tun. Alles. Jeden Weg zu gehen. Jeden Weg bis zum Letzten. Und er ist bereit, dann sein Leben zu geben. Genau nur, damit dieses Gebet in Erfüllung kommt. damit du diese Einheit zwischen Vater, Sohn, Heiligen Geist auch erlebst, dass du da mitten ein Teil davon bist. Kann man sich, also ich kriege das für mich gar nicht so richtig greifbar und immer wieder gibt es Momente, wo ich davon wie zutiefst berührt bin. Was, Vater? Ich darf das Gleiche erleben und dafür bin ich bestimmt, die gleiche Art von Beziehung zu leben, die du zu deinem Sohn hast. Und ich sehe, dass es dich alles gekostet hat. Ich sehe, dass du dein Leben gegeben hast, genau damit das in Erfüllung geht. Wow. Das ist unfassbar. Unfassbar. Und jetzt sind wir da, so ein Teil davon. Und jetzt gilt es, dass wir darin unseren Platz einnehmen. Und jetzt sind da andere auch noch mit reingenommen. Nicht nur du selber, sondern auch noch dein Banknachbar und der da drüben sitzt und da hinten und wir sind da alle mit hineingenommen und eingeladen und jetzt nimm deinen Platz da ein. Aber deinen Platz da einnehmen heißt genau in der gleichen Kultur und Denke und Art und Weise zu leben, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist untereinander leben. Das heißt, dass der Sohn alles gegeben hat, sein Leben gegeben hat, dass wir unseren Platz in dieser sich verschenkenden Liebe einnehmen, das treten wir dann mit Füßen, wenn wir innerhalb von diesem Kreis von sich verschenkender Liebe was anderes leben. Das treten wir dann mit Füßen, wenn wir Zwistigkeiten, Uneinigkeiten mitten in diesem Kreis, wo andere auch mit eingeladen sind, wenn wir darin Uneinigkeit tolerieren. Also das ist das Kennzeichen, dass ihr meine Kinder seid. Daran erkennt die Welt, dass ihr ja, das ist Kern eurer Identität. Ihr seid hier eingeladen in diesen Kreis sich verschenkender Liebe und das ist der größte Unterschied zur Welt an sich. Dass ihr hier euren Platz eingenommen habt und deswegen genau daran soll man euch erkennen. Das ist euer Identitätsmarker, dass ihr Liebe untereinander habt, weil ihr Teil in diesem Kreis seid. Daran erkennt man euch. Wir haben gestern Morgen im Gottesdienst diesen Text gelesen, der ersten Christen, die alles miteinander geteilt haben, die ein Herz und eine Seele waren, die nicht genug voneinander gekriegt haben und die sich gekümmert haben um jeden und keiner hatte zu wenig. Keiner hatte irgendwie zu wenig. Jeder wurde versorgt. Und das war unfassbar attraktiv für die Umgebung. Die haben gesagt, sowas kennen wir nicht. Sowas kennen wir nicht. Wir kennen das hier normalerweise. Ich kümmere mich um mich. Aber dass mein Fokus auf anderen liegt, das kenne ich gar nicht. Und es war dann fanden sie Wohlgefallen im ganzen Volk und Gott hat es hinzugefügt täglich derer, die gerettet wurden, weil das so unfassbar attraktiv ist und genau das ist die Spur, die Jesus uns hier führt. Daran erkennt die Welt und das macht einen riesengroßen Unterschied, dass wir anders miteinander umgehen, dass wir anders aufeinander sehen, dass Menschen anders wahrgenommen werden. Das ist die frohe Botschaft für Silmingen, dass wir Menschen sind, die ihren Platz eingenommen haben in dieser sich verschenkenden Liebe und die nur mit diesem dreieinigen Gott darauf warten, dass noch viele andere dazukommen und das auch für sich entdecken. Und wie machen sie Werbung? Indem sie genau das leben, was hier Kultur ist. Wir nehmen einander wahr, wir weisen aufeinander, wir machen den anderen groß, wir vergeben, wir tragen einander, wir leben das, was hier Kultur geworden ist, unter uns. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn heute jemand da wäre oder ein paar sogar da wären, die sagen, die so diesen Kreis von außen beobachten und sagen, na, guck ich mal von außen mal drauf und was sind das für Leute? Von der EKG, von der Kirche, vom EC, was sind denn das für Leute? Und dann schlottern mir jetzt ein bisschen die Knie, wenn ich so vollmundig rede, gell? Ich habe ein bisschen Angst. Aber trotzdem muss ich das sagen, ey, der testet uns genau an dem Punkt. Gibt es hier eine Wertschätzung? Gibt es hier eine Wahrnehmung auf dich? Wirst du wahrgenommen? Wirst du wertgeschätzt? Wirst du eingeladen? Wirst du mitgetragen? Wenn das nicht der Fall ist, gib uns vielleicht hier in Siemingen, gib uns eine Chance. Ich weiß nicht, einen Monat, zwei, dich mal darauf einzulassen, wenn du nach 2-3 Monaten nichts von dieser sich verschenkenden Liebe unter uns und die auch dir gilt, spürst, Hey, da hast du alles recht, Staub abzukehren und sagen, hey, die haben mir nichts zu geben und wir haben unsere Existenzberechtigung verloren. Wenn du das nicht spürst, dann ist ja genau das, woran wir erkennbar werden wollen, nicht da und dann hast du jeden Grund, wieder zu gehen. Das ist ja unser Kennzeichen. Und das ist die gute Botschaft für Silmingen, für die, weiß ich nicht, 7.000, 8.000, die da draußen so eine Gemeinschaft nicht kennen. Und aber darauf angelegt sind. Und dieses Vakuum in sich tragen. Ich lebe von diesen Beziehungen. Ich brauche diese Beziehung. Und Jesus sagt, ihr seid diejenigen, die es ihnen geben können. Aber jetzt braucht nicht nur Silmingen das, sondern ich brauche das ja auch. Ich brauche diese Weggemeinschaft miteinander. Wir miteinander brauchen uns. Also Gemeinde macht den Unterschied für uns in unserem Miteinander. Ganz viele von euch, glaube ich, manche kenne ich von euch, ganz viele von euch haben diesen starken Wunsch in ihrem Herzen. Ich möchte gern wachsen hin zu Jesus. Ich möchte gern in meiner Liebe zu Gott wachsen. Ich möchte gern verwandelt werden in sein Bild. Ich möchte gern weiterkommen in meinem Leben mit Jesus. Ganz viele teilen mit mir diesen Wunsch in ihrem Herzen. Das weiß ich von euch. Und dann muss man natürlich fragen, so hey, wie geht denn geistliches Wachstum? Woran kann man das denn sehen, dass jemand geistlich wächst? Woran kann man das erkennen, dass jemand geistlich wächst? Man kann es daran erkennen, dass jemand Gott mehr liebt. Das ist das Thema, oder? Wenn jemand Gott mehr liebt, wächst er geistlich hin zu ihm, ganz klar. Die Frage ist, wie kann man erkennen, dass jemand Gott mehr liebt? Das ist halt dummerweise auch klar ausgedrückt, auch an einer Stelle so. Gibt es mehrere Themen dazu, aber eine ist auch relativ scharf und die möchte ich kurz in diesem Kontext mal vorlesen, wo der Johannes ganz fest davon überzeugt ist, das kann man sehen, ob jemand Gott mehr liebt. Das kann man ganz gut erkennen. 1. Johannesbrief, Kapitel 4. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Menschen, die zu Gott gehören, sind überwältigt davon, dass sie geliebt sind. Gnade ist ihr Lebensthema. Gott, du hast zuerst geliebt. Ich habe dich nicht gesucht, ich habe mich nicht aufgemacht, ich vertraue nicht meinem großen Entschluss, sondern du hast mich geliebt, du hast mich zuerst geliebt und davon bin ich angezündet. Und wer behauptet, ich liebe Gott, das ist geistliches Wachstum, wer behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, ist ein Lügner. Denn wer seine Geschwister nicht liebt, die er ja sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Dieses Gebot hat uns Gott gegeben, wer ihn liebt, soll auch seine Geschwister lieben. Also, woran erkenne ich, ob ich geistig wachse? Natürlich, indem ich Gott mehr liebe. Woran erkenne ich, indem ich Gott mehr liebe? Indem ich euch mehr liebe. Meine Geschwister. Daran erkenne ich, dass ich Gott mehr liebe. Dorothy Day hat es so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Es tut mir fast ein bisschen weh, aber ich mut's euch auch mal zu. Sie sagt, ausgehend von diesem Vers, wen von deinen Geschwistern so und Brüdern und Schwestern in Gemeinde und den du kennst, wen liebst du am wenigsten? Fällt dir vielleicht schnell auch ein Name ein? Ich weiß nicht, ob der schnelle Name da präsent ist. Dorothy Day sagt, das ist das Maß, mit dem du Gott liebst. So stark, wie du denjenigen liebst, den du am wenigsten liebst, liebst du Gott. Weil daran deine Liebe zu Gott sichtbar wird. Ich kann nicht geistlich wachsen an meinen Geschwistern vorbei. Es wäre ja schön alles, gell? Gemeinde wäre total nett, wenn wir einfach zusammenkommen, wir beten miteinander, wir singen, wir hören eine Predigt dann und gehen wieder auseinander. Aber so funktioniert kein geistliches Wachstum, sondern Gott hat uns so zusammengerückt. Das geistliche Wachstum eben nur so funktioniert, indem wir miteinander unterwegs sind. Wachsen kann ich nur zusammen. Das ist die Idee von Gemeinde. Und so gelingt geistliches Wachstum, dass ich zusammenrücke. Ich denke mir manchmal, das wäre doch echt so schön, wenn der oder der nicht da wäre. Dann wär's ziemlich perfekt. Also ich finde, ich komme mit echt tollen klar. So. Aber wenn der und der nicht da wäre, wäre es noch besser. Grundsätzlich würde ich sagen, für die Gemeinde, das sind ja so, realistisch gesagt, 10% sind so, die ticken echt ähnlich wie ich. 10% oder wahrscheinlich würde ich mit denen mich auch so treffen, wenn die meine nicht wäre. Irgendwie, die mag ich, die sind super, das passt schon. Dann sind so vielleicht nochmal 50%, mit denen komme ich sehr gut klar. Also, das passt einigermaßen. Ich würde jetzt vielleicht nicht mit euch ein Bierchen trinken gehen, aber wir kommen einigermaßen klar und 40% sind zum Lieben da. Ganz normal. Gott selber, wenn ich denke, wenn der weg wäre, dann wäre es perfekt, dann wäre es super schön. Und Gott sagt, nein, das Gegenteil ist der Fall. Das, wie die Gemeinde zusammengestellt ist, Römer 12 ist das, sagt Paulus, das, wie die Gemeinde zusammengestellt ist, das geht direkt auf sein Konto. Das hat er so zusammengefügt. Das heißt, derjenige, den du dir vielleicht wegwünschst, den rückt er ganz bewusst ein bisschen näher an dich ran, weil du ihn brauchst. Nicht, weil du ihn nur ertragen sollst, sondern weil du ihn brauchst, um geistig zu wachsen. Ohne ihn, ohne denjenigen, der dir Mühe macht, ohne die Person deines Schmerzes vielleicht, ohne diese Person lernst du nie, was es bedeutet, in der Kraft des Heiligen Geistes zu vergeben, zu lieben, nah zu sein. Diese großen Wunder zu erleben, mitten in der Gemeinde, nämlich eine übernatürliche Liebe unter uns zu haben. Und das ist ja meine Hoffnung, die ich mit Gemeinde verbinde. Dass wir übernatürliche Liebe unter uns erfahren. Nicht eine Liebe, die wir in uns tragen. Wow, wir kriegen das hin. Sondern das entzündet vom Heiligen Geist selber, dass er die Macht ergreift und dass er seine Wunder uns unter uns tut und uns so verändert, dass wir eine Liebe in uns ausleben, die wir niemals von uns haben. Diese Wunder möchte ich sehen unter uns. Und deswegen rückt er diesen meine Schmerzensperson an mich näher ran. Er sagt, ich will, dass du die Kraft, die verändernde Kraft Gottes spürst, der dazu fähig ist, in dir und durch dich zu vergeben, denn es ist sein Metier. Der dazu fähig ist, in und durch dich Liebe zu üben und einander zu tragen, auch wenn es dir von deiner Person nicht entspricht. Ich möchte diese Wunder unter euch wirken. Übernatürliche Liebe. Und daran kann die Welt erkennen, dass der Heilige Geist hier wohnt. Nicht, dass da hier liebenswürdige Menschen zusammenkommen, die sich speziell in Trainings ausgebildet haben, irgendwie eine gute Atmosphäre zu schaffen. Sondern wir werden daran erkannt, dass der Heilige Geist unter uns wohnt und der schafft die Frucht des Geistes und dies Liebe, die sich dann in Freundlichkeit und Güte, Langmut, Friede, Freude aneinander zeigt. Und deswegen rückt er uns so zusammen und wir brauchen so dermaßen einander. Ich war mal als wir hatten so eine Pastorenweiterbildung, in so einem Freizeitheim, und in so einem Freizeitheim, da gab es auch so einen Klettergarten. Und da musste man alle möglichen Übungen machen und da wurde man danach ausgewertet und so, wie hat man sich da gemacht. Und da sollte man immer zu zweit durchgehen. Und irgendwie habe ich geschlafen. Ich war zu langsam. Ja, Mist, ich weiß nicht, was da los war mit mir. Jedenfalls waren dann alle schon Pärchen und nur noch die eine Person, mit der ich bitte, nicht, also nicht mit allen, echt. Ich habe so ein weites Herz, ich kann mit allen da hochgehen. Nur nicht mit dem. So wirklich, ich fand es anstrengend mit dem. Der war so anders, ey, Wahnsinn. Und ich war zu langsam. Ich habe mir keine Person gesucht, vielleicht wollte auch keiner mit mir, kann gut sein. Auf jeden Fall standen wir alleine dann da und wir haben uns nicht gewählt. Und dann haben wir abgezählt und, warte mal, da sind schon ein Pärchen da. Und Puls gekriegt, was? Nein, echt? Ja, tatsächlich, wir zwei, nur wir zwei sind noch übrig. Und dann mussten wir beide uns gegenseitig schützend, haltend, helfend durch diesen Kletterpark da auf 12 Meter Höhe durch. Und dann gab es da eine Sequenz, wo man dann, ich weiß nicht, gefühlt 70 Meter, wahrscheinlich waren es 5, aber zwischen zwei Bäumen, weit weg auseinander, hingen so zwei Seile. Sehr, sehr lose, sehr, wirklich sehr lose, so hingen die zwischen den zwei Bäumen. Und jeder hatte ein Seil, nur. Und die einzige Möglichkeit, darüber zu kommen, weil das, auch wenn es gestraft wäre, ich kann ja kein Slackline laufen, also die einzige Möglichkeit, darüber zu kommen, ist, dass wir gegenüber, jeder auf sein Seil, uns aneinander festhalten. Und wir stehen da so da und er denkt das Gleiche wie ich. Nee, jetzt, oder, es war schon schlimm genug, aber das muss jetzt nicht noch sein, ey. Da die ganze lange Strecke da. Nein. Wir sind nicht rausgekommen aus der Nummer. Und so Angstschweiß kommt so. Ich hab, ah nein, ich will das gar nicht machen und so. Und dann gehen wir da so miteinander. Und je länger es geht, je tiefer ich in die Tiefe gucke, desto mehr krall ich mich an ihn fest. Wie ein Liebespaar laufen wir so eng umschlungen auf diesem Seil. Ich lieg wie eine Tochter bei ihrer Mutter an der Brust und häng mich an ihn ran, voller Angst und Sorge und so. Und wir werden immer enger und wir landen am Ende auf der anderen Seite, ja, wie ein Liebespaar. Das hat was gemacht. Das hat was echt mit unserer Beziehung gemacht. Also, der hat mich darüber gebracht. Ich lag an seiner Brust gefühlt. Also, das hat was mit meiner Beziehung zu ihm gemacht. Ich glaube, wir kommen auf der anderen Seite bei Jesus nicht alleine an. Ich glaube, wir kommen auf der anderen Seite bei Jesus nur an, wenn wir gelernt haben, uns zu umarmen und miteinander dorthin unterwegs zu sein. Ich glaube, wie damals für mich, ist es für dich heute und für mich in meinem Kontext ein paar Umarmungen dran. Ich könnte mir so ein paar Umarmungen vorstellen, die jetzt für dich, ich habe dir da keine Lust drauf. Aber es hat mich und meine Beziehung zu ihm verändert. Ich glaube, es sind ein paar geistliche Umarmungen für uns dran, wenn wir zusammen bei Jesus ankommen wollen. Vielleicht könnte so eine Umarmung aussehen, dass du dich erinnerst an das, wo du schlecht über jemanden geredet hast. Und vielleicht gilt es, dass du diese Person wieder in seinem Ruf herstellst. Den Ruf von dieser Person wiederherstellst und das gerade rückst, was da nicht gut geredet wurde hinterm Rücken. Könnte so eine Umarmung sein, oder? Oder es könnte so eine Umarmung sein, dass du sagst, ich habe eine Person, die habe ich eigentlich in meiner Schublade drin. Die habe ich abgeschrieben. Die ändert sich nicht mehr. Und mit ihrer Art geht sie mir wirklich auch auf den Zeiger. Ich weiß nicht, vielleicht könnte es so eine Umarmung sein, dass du dieser Person in dieser Woche was Gutes tust. Irgendwas ihr zukommen lässt, was ihr gut tun könnte. Und sie segnest, für sie betest. Vielleicht gibt es auch eine Person, der du Unrecht getan hast, indem du sie irgendwie ignoriert hast oder einen großen Bogen um sie machst. Vielleicht ist da so auch eine Umarmung dran. Hinzugehen, Versöhnung auszulösen, vielleicht sich zu entschuldigen. Was könnten dafür so geistliche Umarmungen für euch dran sein? Hey, wir haben gemeinsam die Sehnsucht, dass Gott Wunder unter uns tut. Und damit meine ich nicht irgendwie nur, das ist auch schön und recht, dass Kranke gesund werden, sondern dass er in seiner Kraft wirkt durch seinen Geist. Und die zielt auf Versöhnung aus, die zielt auf Vergebung aus, die zielt auf eine kraftvolle, sich verschenkende Liebe unter uns hin. Und die soll sichtbar machen, dass der Heilige Geist unter uns wohnt. Und das ist ein Riesenunterschied in dieser Welt. Das macht alles anders. Das ist der große Unterschied zu all dem, was die Welt anbieten kann. Ich wünsche mir so, dass wir sowas unter uns sichtbar machen. Die Kraft des Heiligen Geistes genau unter uns, hier und jetzt. Durch eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Vielleicht darf ich es noch einmal ein ganz kleines bisschen dramatischer machen, weil es Jesus an einer Stelle auch sehr dramatisch macht und irgendwie hat er den Drang dazu, verpasst den Punkt nicht, ey, das ist mir echt wichtig. Und jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass ich es zu dramatisch mache, aber für Jesus ist es wirklich ein so heißes Eisen, dass er sagt, hey, das kann doch nicht sein, dass du von Vergebung lebst. Das kann doch nicht sein, dass du davon lebst, dass Gott dir gut ist, dass Gott dir gnädig ist und dass du einem anderen das vorenthältst. Und dazu, ich habe tatsächlich mal eine kleine Story. Ich hab mal bei uns auf dem Parkplatz in ein, ich glaube es war 5 oder 6 Tage altes Auto, bin ich reingefahren, voll die Delle reingefahren beim Ausparken. Ich war irgendwie blind, ich weiß nicht, aufgeregt gewesen, keine Ahnung. Ich habe gedacht, in meinem alten Adam, vielleicht hat es ja keiner gesehen. Schnell abbauen, schnell wegdüsen und so, vielleicht hat es keiner gesehen. Und war mir dann doch zu heiß und bin dann rein, kleinlaut. Zum Besitzer, ich weiß, wer es war und so, der hat ja gesagt, hey, neues Auto und so. Fette Delle reingefahren. Und dann bin ich da zu dem hin und hab gesagt, ja, Mist, gerade was passiert. Und war mir mega peinlich, mega peinlich. Und da hat er ungewöhnlich reagiert. Der fährt seit heute, ist jetzt Jahre her, aber der fährt seit heute mit diesem Auto immer noch und es hat immer noch die gleiche Delle. Der hat gesagt, ist okay. Ich hätte ja in meiner Versicherung, wäre ich wieder hochgegangen, wie jedes Jahr. Also, das wäre ja gegangen so. Ich hätte jetzt schon dann trotzdem einen Preis bezahlt, es ist Schaden passiert und irgendjemand muss den Preis zahlen. Entweder er fährt mit einer Delle rum oder er repariert selber oder ich zahle es, was das Normale wäre. Und er sagt, ist okay. Ganz neues Auto, fährt mit einer Delle rum. Wahnsinn, ich war total perplex, das habe ich nicht verdient. Das schenkst du mir einfach so. Das gibt's doch nicht. Und jetzt stellt euch vor, von meinem Sohn, der hat ein kleines, tolles Matchbox-Auto. Und mit diesem Matchbox-Auto fährt er sehr gerne rum. Großzügig wie er ist, hat das mal der kleine Nele seiner Freundin ausgeliehen. Und die hat gespielt mit dem kleinen Matchbox-Auto im bei uns in der Gemeinde rumgefahren, so rum, und ganz wild. Und mir war es schon ein bisschen wild. Ich habe das gesehen, es geht schief. Ich glaube, es geht schief. Und tatsächlich, es ging schief. Sie hat das Matchbox-Auto losgelassen und badam, 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 die ganze Treppe, bestimmt 15 Stufen, ist das Matchbox-Auto runtergefallen. Frisches, neues Matchbox-Auto. Das gibt's doch nicht! Ich bin wild geworden, ausgerastet. Nele, komm sofort her. Du zahlst das bis auf den letzten Pfennig. Du gibst mir ein neues Match. Ich hab's gleich gesehen. Ich hab's dir gesagt. Du sollst nicht so wild spielen mit diesem Auto. Du zahlst dieses Matchbox. Bis ich sehe, dass während meinem Wutanfall der Armin, dem ich die Delle ins Auto gefahren habe, in der Tür steht. Okay, bevor ihr mir jetzt total verurteilt, es ist nicht so passiert, gell? Keine Angst, ey. Das ist alles, die zweite Hälfte war erlogen. Also. Aber das mit der Delle, Armin, ich und so, das ist alles wahr so. Aber stell dir mal vor, so wär's. Stell dir mal vor, so wär's. Ihr denkt, hey, ist das total übergeschnappt und ihr sagt, so seid ihr unterwegs. Da ist einer, dem 6 Millionen Euro heute umgerechnet erlassen werden und dann geht er auf die Straße raus und knebelt den, der 1 Euro ihm schuldet, umgerechnet ungefähr und sagt, jetzt gibst du mir diesen Euro zurück. Das ist so blamabel, wenn wir vor ihm stehen. Stell dir vor, wir sehen Gottes neue Welt und dann steht er da in purem Licht und Heiligkeit und Herrlichkeit und ich entdecke, du hast mir alles vergeben und ich passe da so gar nicht dazu mit meiner Egozentrik und meinem Ärger und mit meinem, wo ich immer wieder in die gleiche Falle tappe, ich passe da nicht rein und du hast mir alles vergeben, Wahnsinn. Und wenn ich dann feststellen muss, wie ich nicht fähig war, wegen einer Kleinigkeit, weil mich einer mal ignoriert hat oder weil mir einer mal eine Delle reingefahren hat oder einer mal mir 1.000 Euro, lass es 1.000 Euro sein, die er mir nicht zurückgezahlt hat. Das sind Peanuts. Gegen den, dass ich vor der Heiligkeit des Vaters stehe, der mir alles vergeben hat. Alles vergeben hat. Und deswegen, wenn wir in Konflikten und wenn wir in Konflikten sind, dann ist es doch eine viel ganz andere Frage, nicht, wie komme ich zu meinem Recht? Das ist genau die Frage, die in der Welt gestellt wird. Wie komme ich jetzt in diesem Konflikt zu meinem Recht? Sondern die bessere Frage, die weit bessere, heilsame Frage wäre, wie kann ich meinem Gott in diesem Konflikt Ehre machen? Wie kann ich meinem Gott in diesem Konflikt Ehre machen? Und wenn ich diese Frage stelle, komme ich ganz schnell zu dieser Haltung von, wow, mir ist vergeben. Wow, ich bin zuerst geliebt. Wow, ich bin der Beschenkte. Und wie kann ich etwas von dieser Kultur jetzt in diesen Konflikt hineinbringen? Und dann merken wir, dass eine ganz andere Atmosphäre unter uns geschaffen wird, wenn wir genau so unterwegs sind. Wie das Vielmingen neugierig machen wird, wenn sowas unter uns real wird. Ich komme zum Schluss. Ich möchte nochmal einmal auf eine meiner Lieblingsbibelstellen zu sprechen kommen. Die Frau vom Jakobsbrunnen, wo die da so sitzt mit ihrem gebrochenen Herzen und mit den vielen Enttäuschungen und Jesus kommt zu ihr und sie sitzen miteinander am Brunnen und sie merkt schon während der Zeit am Brunnen, in mir wird was neu. Sie sagt, gib mir von diesem Lebenswasser und sie merkt, der kennt mich total und der geht nicht weg und der liebt und liebt und liebt und der kennt meine Wunden, der kennt meine Verfehlungen, der kennt alles in mir und er geht dennoch nicht weg. Was ist das für ein Mensch? Jesus. Und so wird diese Frau total neu, geht zu denen, die sie verachtet haben und sagt, kommt und den müsst ihr kennenlernen. Und mein Ort soll dieser Ort sein, am Brunnen, da möchte ich leben, wo ich in der Gegenwart von Jesus bin, wo er mich durch und durch durchschaut, wo er meine wunden Punkte anspricht und ich trotzdem das Gefühl habe, ich sollte hier nicht weggehen, ich darf hier bleiben, mit all meinen Wunden, denn hier ist Vergebung und hier ist Erneuerung, hier ist Gnade, hier ist frisches Wasser, ich möchte hier sein. Und jetzt stellt euch doch mal folgende Szene vor, dass du an diesem Brunnen sitzt. Mit Jesus, der dich im Arm hält. Und der dir frisches Wasser gibt für deine Seele. Weil er dich ansieht und du pure Vergebung, Gnade und all das von ihm empfängst. Und du willst in diesem Brunnen bleiben und einfach nur in diesem Brunnen bleiben, in der Gegenwart von Jesus, wo du das spürst, das ist genug, Jesus, du bist mir genug. Du spürst pure Zuwendung von ihm, die durch nichts getrübt ist. Hier möchte ich bleiben. Und er hat dich im Arm. Und mit einem Mal kommt da am Horizont eine andere Person zu diesem Brunnen gelaufen. Die kommt immer näher und du spürst schon, wie Jesus bleibende Zuwendung zu dir hat. Dich im Arm behält, pure Vergebung, pure Gnade für dich und wie in ihm aber auch eine Sehnsucht ist, dieser Person zu begegnen. Und so steht Jesus auf und macht es genauso wie bei dir. Er hält dich im Arm und geht mit dir gemeinsam zu dieser Person, so wie er dir entgegengekommen ist. Und je näher ihr kommt, desto mehr spürst du den Herzschlag von Jesus, dass da ganz viel Sehnsucht ist, von Jesus dieser Person gegenüber. Und dann bist du ganz nah dran. Und je näher die Person kommt, desto mehr entdeckst du, dass es die Person deines Schmerzes. Und Jesus läuft voller liebender Leidenschaft dieser Person entgegen, mit dir im Arm. Und du hast die Wahl. Löst du dich aus der Umarmung von Jesus oder lernst du zu umarmen? Ich möchte beten. Jesus, wir möchten bei dir bleiben. Wir möchten in deinem Arm bleiben. Wir möchten von dir Gnade, Vergebung dauerhaft empfangen und von dem leben. Und wir spüren etwas von dieser Art, die du hast. Und wir spüren gleichzeitig auch, dass das irgendwie nicht kompatibel ist mit eigener Unversöhnlichkeit. Es ist nicht kompatibel mit dem, dass ich diese Gnade anderen nicht zusprechen will. Und so bete ich, dass du uns bei dir hältst und so, genau so, unser Herz erneuerst. Und dass unter uns eine Atmosphäre von sich verschenkender Liebe real wird, die neugierig macht, unser ganzes Umfeld neugierig macht. Weil das ist das, was wir dieser Welt bieten können. Segne uns auf diese Weise. Amen.